Schön, dass du eingeschaltet hast und die Zeit nimmst für den Predigt-Podcast von 316. Wir träumen davon, dass unsere Stadt, aber auch dein Leben immer schöner wird. Egal, wer du bist und wo auch immer du das gerade hörst, wir wünschen dir ganz viel Inspiration und den ein oder anderen Geistesblitz für deinen nächsten Schritt.
Ja, heute gibt es den zweiten Teil von Emotion, ja, unserer Serie über das Herz Gottes. Und ich wollte dich zu Beginn mal was fragen. Warst du in deinem Leben schon mal unglücklich verliebt? Warst du schon mal unglücklich verliebt? Ich glaube, es gibt mindestens zwei verschiedene Arten, unglücklich verliebt zu sein. Also zum einen, ja, weil die Liebe, die du jemandem entgegenbringst, nicht erwidert wird. Oder aber, ja, weil du jemanden liebst und ihr eigentlich eine Beziehung, ein Paar seid, aber deine Liebe enttäuscht wird. Und von daher ist die Frage, warst du in dieser Art und Weise vielleicht schon mal unglücklich verliebt oder so ganz direkt gefragt, hat dir schon mal jemand das Herz gebrochen? Ja, einfach weil du gemerkt hast, hey, wir sind eigentlich in einer festen Beziehung, aber jemand nimmt das nicht ganz so genau mit der Treue. Und als Pastor wünsche ich dir das von ganzem Herzen nicht, aber vielleicht kennst du jemanden aus deinem Bekanntenkreis oder so, der in dieser Hinsicht unglücklich verliebt gewesen ist, der die Erfahrung gemacht hat, ja, dass die Liebe nicht erwidert wurde oder dass diese Liebe enttäuscht wurde. Ich zumindest kenne jemanden, ja, der genau diese Erfahrung gemacht hat. Ich möchte dir jemanden vorstellen, der in seinem Leben diese Erfahrung gemacht hat, ja, unglücklich verliebt gewesen zu sein. Und ich lese aus dem Prophetenbuch, aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hosea, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Doch so oft ich die Israeliten durch Propheten rief, gingen sie von ihnen weg. Sie opferten den Balen und räucherten den Götzen. Ich lehrte Ephraim laufen, ich nahm es auf meine Arme, doch sie begriffen nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie herbei, mit Seilen der Liebe. Ich war wie ein Elternpaar für sie, das sich den Säugling an die Wange hebt. Ich neigte mich zu ihm und gab ihm zu essen. Es soll zwar nicht nach Ägypten zurück, doch Assur wird sein König sein. Denn sie verweigerten es, sich zu bekehren. Nun wird das Schwert in seinen Städten tanzen. Es macht ein Ende mit ihrem Geschwätz. Es wird sie wegen ihrer Ratschläge fressen. Doch mein Volk hängt fest am Abfall von mir. Und ruft man es zurück, erhebt sich keiner von ihnen. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Adma, dich wie Zeboim behandeln. Das Herz dreht sich mir im Leibe herum, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, ich bin der Heilige in dir, darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Das ist Gottes Wort. Ja, die Rede ist hier von Gott, er ist derjenige, der unglücklich verliebt ist. Hier ist die Rede von Gott. Er ist derjenige, den ich euch vorstellen möchte. Er ist derjenige, der unglücklich verliebt ist. Aber bevor ich dahin komme, ja, noch ein bisschen Kontext. Ja, die Geschichte spielt im nördlichen Teil Israels. Es geht, wie der Name des Buches schon sagt, um den Propheten Hosea. Und hier, Hosea war in das nördliche Reich Israels entsandt. Er sollte diesen Teil des Reiches, das sich abgespalten hatte von Israel, vom sogenannten Südreich, zurückrufen zu Gott. Und dieses Israel wird manchmal Jakob oder auch manchmal Ephraim genannt, wie hier in diesem Text deutlich wurde. Und zu der Zeit, als Hosea auftrat, befand sich dieses Nordreich unter der Herrschaft von König Jerobeam II. Und es war wahrscheinlich die schlimmste Herrschaftszeit, die das Nordreich von Israel je erlebt hatte. Und Hosea bekommt die Botschaft, ja, das Volk zurückzurufen zu ihrem Gott. Aber es ist nicht nur eine Botschaft für das Volk Israel, sondern dieses Buch Hosea insgesamt enthüllt tiefe Wahrheiten über Gott, über sein Wesen und insbesondere über sein Herz. Und sie gelten nicht nur diesem alten Volk Israel, sondern sie gelten uns bis heute, weil der Prophet hier etwas von Gott und seinem Wesen beschreibt. Und eben beschreibt er einen Gott, beschreibt, der offensichtlich unglücklich verliebt ist in sein Volk. Die Rede hier in Vers 1 ist, als Israel jung war, so sagt es der Prophet, da gewann ich es lieb. Schon am Anfang hatte Gott sich unsterblich in Israel verliebt, hatte sich in Israel verguckt. Und nicht, weil Israel so ein Hingucker war, sondern an anderen Stellen sagt die Bibel, dass Gott das einfach aus seinen freien Stücken heraus getan hat. Da war eigentlich wenig Liebenswertes nach menschlichen Aspekten bei Israel zu finden, aber trotzdem oder gerade deswegen war Gott hin und weg von Israel. Ja, diese Verbindung, die er eingeht, die dann im weiteren Verlauf der Bibel beschrieben ist, ist weiß Gott keine Zweckehe gewesen, sondern es war eine Liebe und eine Ehe aus Liebe. Ja, Gott hatte sich verliebt. Aber die Rede ist dann eben auch hiervon, dass Gottes Liebe nicht erwidert wurde. Dass Gott zwar über beide Ohren hinweg verschossen war in Israel, aber Israel ihm das nicht gegeben hatte, was er sich gewünscht hatte oder vielleicht auch, was Gott verdient hätte, was diese Beziehung eigentlich ausgemacht hätte. Und anstatt dass das Volk diese Liebe zu Gott erwiderte, hängte sich das Volk an alle möglichen Götzen, alle möglichen Bale, so ist hier die Rede davon. Sie sind, so könnte man sagen, sie sind fremdgegangen und haben Gott betrogen, weil alles andere in ihrem Leben wichtiger war als Gott. Hier in unserem Text, den wir gelesen haben, geht es eigentlich vordergründig um die Beziehung oder das Bild wird gebraucht von Eltern, die ein Kind haben. Und es wird die Liebe der Eltern zum eigenen Kind beschrieben. Aber hier findet dann in Hosea 11 so ein Wechsel des Bildes statt, weil das eigentlich dominante Bild im Prophetenbuch Hosea ist das einer Ehe, einer Beziehung, einer unglücklichen Ehe, so könnte man sagen. Und Hoseas Ehe selbst, die am Anfang dieses Buches beschrieben wird, ist das Beispiel par excellence dafür. Denn Hosea war verheiratet mit einer Frau namens Gomer. Und sie hatten gemeinsam 3 Kinder. Aber auch diese Ehe oder insbesondere diese Ehe, die Hosea hier mit Gomer erfüllte, war eine Geschichte unglücklicher Liebe. Denn auch Gomer sollte Hosea betrügen, sollte ihn hintergehen. Er war ihrem Hosea eben nicht treu. Sie war gewissermaßen ein leichtes Mädchen, hätte man früher vielleicht gesagt. Es ist nicht ganz klar, ob Gomer schon früher ein leichtes Mädchen gewesen ist oder ob das erst anfing, als sie damit Hosea verheiratet war. Aber sie ging Hosea ein ums andere Mal fremd. Und Gott nimmt das zum Anlass und er spricht zu Hosea und er gibt ihm zu verstehen, hey Hosea, so wie du dich fühlst, so unglücklich wie du verliebt bist in Gomer, so geht es auch mir. Auch ich bin unglücklich verliebt in mein Volk. Und wie gesagt, es gilt nicht nur dem Volk Israel, dem alten Volk Gottes, sondern es gilt auch den Menschen von heute, es gilt dir und es gilt auch mir. Gott ist unsterblich in uns verliebt. Gott ist unsterblich in dich verliebt. Gott ist über beide Ohren in dich verliebt. Wenn hier die Rede davon ist, als Israel jung war, gewann ich es lieb, liebt Gott auch dich von Kindesbeinen an und noch davor. Er ist hin und weg, er ist völlig fasziniert von dir. Er hat Schmetterlinge im Bauch und wenn er dich sieht, dann schlägt das Herz ihm bis zum Hals. Und es geht ihm so, wie ein Mann und eine Frau am Tag ihrer Hochzeit, ihr Glück gar nicht fassen können, wie alles in ihnen irgendwie durcheinander kommt und sie gar nicht mehr genau wissen, wer sie sind und was sie wollen. So viel Glück strömt hier zusammen. Und das Bild, was hier bemüht wird, ist genau das, das Gott eben auch hat, wenn er an dich denkt, wenn er an die Beziehung denkt, die er sich wünscht mit uns Menschen. Dass er eben total verliebt ist. Er will die Beziehung mit dir. Und wer sich fragt, ja, worum geht es im christlichen Glauben, ja, findet Antworten darin, ja, dass die Bibel ja dieses Metanarrativ, also diese große Erzählung der Ehe, ja nicht nur als Ehe zwischen Mann und Frau bezeichnet, sondern die Ehe ist gewissermaßen ja diese große Erzählung, die die Bibel immer wieder verwendet, wenn es um die Beschreibung der Beziehung des Menschen zu Gott geht oder Gottes Liebe zu uns Menschen. Es geht nicht irgendwie um Religion, es geht nicht um irgendwelche Regelwerke, sondern es geht um eine tiefe, um eine intensive Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Wenn man in die Bibel hineinschaut, wenn man die Bibel in der Mitte aufschlägt, im Herzen der Bibel findet sich das sogenannte Hohelied der Liebe. Und es ist die Liebesgeschichte ganz natürlich von König Salomo und seiner Angebeteten, einer Frau namens Sulamit. Aber schon damals war man sich einig, schon die Rabbiner zur Zeit von Jesus wussten, ja, es geht hier nicht nur um die Geschichte, um diese Liebesgeschichte, um diese Ehebeziehung zwischen Mann und Frau als solcher, sondern es geht hier um die Beziehung, die Gott ja zu den Menschen haben möchte, die er zu jedem Einzelnen haben möchte. Er ist verliebt und er möchte, ja, dass diese Liebe erwidert wird. In dem Zusammenhang finde ich es interessant, dass das erste Wunder, das Jesus tut, ja, das erste Wunder, für das Jesus bekannt wird, ist das, ja, wo er Wasser zu Wein verwandelt. Und wo tut er das? Auf einer Hochzeit. Ja, Jesus tritt das erste Mal in Erscheinung auf einer Hochzeit. Und schaut man in das letzte Buch des Neuen Testamentes, in die Offenbarung, in das letzte Bild, ja, das hier beschrieben wird, dann geht es wieder um eine Hochzeit. Ja, die sogenannte Hochzeit des Lammes, die Hochzeit von Jesus, wo diese Vereinigung ja von dem Menschen und Jesus stattfindet. Und weil Ehe so ein Bild für Gottes, für die Beziehung des Menschen zu Gott. Ja, deswegen halten Christen ja Ehe auch für ganz besonders wichtig. Hat die Ehe für Christen eine immense Bedeutung und wird ihr ein ganz besonderer Stellenwert beigemessen, weil es eben nicht nur die Beziehung zwischen zwei Menschen beschreibt, sondern sie ist ein Abbild der Beziehung Gottes zu uns Menschen. Aber die Frage, ja, die hier aufgeworfen wird, ja, wenn hier die Rede davon ist, ja, ist Gott unglücklich verliebt, dann ist es die Frage, hey, wenn er dich anschaut, ja, ist er glücklich verliebt oder ist er unglücklich verliebt? Er findet seine Liebe Erwiderung bei dir oder wird diese Liebe enttäuscht? Ja, die Frage ist geklärt, auch bei Hosea. Die Frage ist nicht, ob Gott den Menschen liebt. Die Frage ist nicht, ob Gott dich liebt. Die Frage ist, ob du Gott liebst, ob du seine Liebe erwiderst. Also Gott sagt Ja zu dir, aber sagst du auch Ja zu Gott? Für Gott bist du bildlich gesprochen der Mittelpunkt. Er dreht sich um dich. Ja, die Frage ist, ja, ist Gott auch für dich der Mittelpunkt? Drehst du dich um ihn? Der 2. Januar 1994 war ein ganz besonderer Tag für mich. Ja, ich habe da schon gelebt. Ja, man könnte denken, dass ich erst danach geboren wurde, aber nein, ich habe da schon gelebt. Ich war zarte 18 Jahre alt. Ja, und dieser 2. Januar 1994 war ein ganz besonderer Tag für mich. Ja, ich saß im Witkopfsweg Nummer 50. Und vor mir saß Judith. Wir waren essen, hatte sie zum Italiener eingeladen. Sie bat mich noch mit nach oben, wie man das so macht. Ja, und dann war es ungefähr kurz nach 8:30. Wir hatten Wochen und Monate telefoniert. Es gab noch keine Handys zu der Zeit. Telefoniert und dann habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt, Judith, ich habe mich in dich verliebt. Und in dem Augenblick, ja, habe ich das große Glück erfahren, ja, dass Judith sagte, ja, das beruht wohl auf Gegenseitigkeit und sie meine Liebe darin erwidert hat. Es wäre eine Tragödie für mich gewesen, wenn Judith sagt, du, ich habe eigentlich einen anderen oder du bist eigentlich nur so eine Art Kumpel oder kommst ein bisschen zu spät. Ja, wir haben uns dann irgendwann verabschiedet und ich bin damals in meinen Golf 1, ja, roter Golf 1 gestiegen und ich bin, glaube ich, nach Hause gefahren, aber vom Gefühl bin ich geflogen. Ja, weil ich erfahren habe, gemerkt habe, realisiert habe, diese Liebe, die ich zu Judith habe, ja, sie erwidert sie. Und von diesem Zeitpunkt an, glaube ich, verstehe ich ein bisschen, ja, was in Lukas 15, Vers 7 beschrieben wird. Ja, wenn es davon heißt und davon die Rede ist, dass Freude im Himmel ist, ja, wenn ein Mensch ja sagt zu Jesus, wenn ein Mensch diese Liebe, die Gott zu ihm hat, erwidert mit einem Ja. Ja, wenn er umkehrt und zu Gott zurückfindet. Die Frage aber ist, was ist denn, wenn ein Mensch die Liebe, die Gott zu ihm hat, nicht erwidert? Was ist denn, wenn ein Mensch vielleicht diese Liebe erwidert hat, aber diese Liebe immer mal wieder enttäuscht? Also Gott in dieser Hinsicht unglücklich verliebt ist. Die Frage, die ich dir mal stellen möchte, ist die folgende. Nämlich, also was hättest du an Hoseas Stelle getan? Hosea war, wie gesagt, mit Gomer verheiratet. Ja, die hatten drei Kinder und scheinbar war Hosea über beide Ohren verliebt. Aber irgendwann realisiert er dann, dass Gomer ihm fremd gegangen ist. Entweder merkt er es schon die ganze Zeit so gewesen oder es kam dann irgendwann. Wie hättest du dich an seiner Stelle entschieden? Was hättest du gemacht? Wenn es nicht nur einmal, wenn es nicht nur so ein Seitensprung war, sondern es war etwas, was Dauerhaftes. Wie hättest du reagiert? Ich glaube, jeder, der klar bei Verstand ist, der würde wahrscheinlich diese Ehe beenden. Sie als toxisch bezeichnen, so machen wir das ganz gerne heutzutage. Ja, und die Angebetete, den Angebeteten vom Hof jagen, oder? Hosea tut das nicht. Hosea tut das nicht. Und Hosea tut es deswegen nicht, weil Gott ihm sagt, tu das nicht. Und er macht es deswegen, Gott macht es deswegen, weil er sagt, hey Hosea, dein Leben soll eine Botschaft sein für die Menschen deiner Zeit. Weil ich nämlich, ich Gott, ich jag die Menschen auch nicht vom Hof. Ich bezeichne diese Beziehung auch nicht als toxisch und ich beende die Beziehung eben auch nicht. Ja, und Gott sagt, dass er diese Beziehung nicht aufgibt. Ja, Gott gibt diese Beziehung nicht auf. Das ist die nächste Folie übrigens. Ja, Gott gibt nicht auf. Ja, auch wenn wir uns als Menschen von ihm abwehren, wenn wir diese Liebe nicht erwidern, wenn wir sagen, ich will damit nichts zu tun haben oder diese Liebe ein ums andere Mal enttäuschen, dann jagt uns Gott eben nicht vom Hof, sondern er gibt eben nicht auf. Und genau das ist die Botschaft dieses Buches. Das ist die Botschaft des Propheten Hosea. Und hier offenbart dieses Buch etwas über das Herz Gottes. Hier offenbart dieses Buch etwas über die Emotionen, über die Gefühlslage Gottes, über sein Herz für uns. Ja, dass er uns eben auch dann treu bleibt, wenn wir untreu werden. Der Apostel Paulus, der fasst das in einem seiner letzten Briefe in einem prägnanten Satz zusammen, 2. Timotheus 2, Vers 13, und schreibt, wenn wir untreu sind, dann bleibt Gott doch treu. Wenn wir untreu sind, dann bleibt Gott doch treu. Und was Paulus hier in einem Satz zusammenfasst, ist eigentlich die Botschaft dieses ganzen Prophetenbuches Hosea. Ja, seine Treue, während wir untreu sind. Ja, Gott ehrt ja diese Beziehung. Gottes Liebe ist so groß. Und übrigens gibt uns das vielleicht auch einen Einblick, warum Christen so sehr an der Ehe festhalten. Warum für Christen Scheidung in fast allen Fällen etwas ist, das tabuisiert ist. Wenngleich die Bibel darüber spricht, dass es legitime Scheidungsgründe gibt, auch neben Ehebruch übrigens, ist es für einen Christen doch immer ein ganz, ganz hoher Wert, an der Ehe festzuhalten. An dieser ehelichen Treue festzuhalten. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwie ganz nostalgisch, irgendwie ganz konservativ an irgendwelchen Traditionen festhalten will, sondern auch hier ist das ein Abbild dessen, wie Gott mit uns umgeht. Ja, weil wenn wir untreu werden, Gott seine Treue eben nicht in Frage stellt, Gott uns nicht vom Hof jagt, er uns eben nicht beiseite schiebt, er uns nicht den Laufpass gibt, er uns nicht abserviert, uns nicht in den Wind schießt oder in die Wüste schickt, nichts dergleichen, sondern wenn wir untreu sind, dann bleibt Gott doch treu. Ja, genau dieser Weg wird hier gezeigt. Hast du schon mal gehört, dass man bei Gott eine zweite Chance erhält? Hast du schon mal gehört, dass jemand sagt, ey, bei Gott erhält man eine zweite Chance? Ja, den Zahn muss ich dir leider ziehen. Bei Gott erhältst du keine zweite Chance. Bei Gott erhältst du keine zweite Chance. Ja, bei Gott erhältst du eine dritte Chance und eine vierte Chance und eine fünfte und eine sechste und eine siebte und wenn es sein muss, auch eine hundertste. Ja, genau das ist die Botschaft, die Gott hier sendet. Er gibt dir immer und immer wieder eine Chance. Auch dann, ja, wenn du diese Liebe nicht erwiderst. Auch dann, wenn du diese Liebe mal wieder enttäuscht. Ja, Gott gibt dich nicht auf. Er gibt dir nicht den Laufpass. Obwohl die Enttäuschung riesengroß gewesen sein muss bei Gott. Ja, zurück bei Hosea und seiner Auseinandersetzung mit dem Volk Israels. Ja, seine Enttäuschung war wahrscheinlich riesengroß, also wahrscheinlich auch nicht. Ja, weil um enttäuscht zu sein, muss man sich erstmal getäuscht haben. Und Gott hat sich eigentlich nie in uns getäuscht. An allen Beteuerungen zum Trotz, wir würden das nie wieder machen oder ab jetzt machen wir das immer anders, wusste Gott schon da, ja, dass du das so nicht einhalten würdest. Aber Hosea spricht insgesamt sehr poetisch und von daher hilft uns das vielleicht, ja, dass wir uns vergegenwärtigen können, ja, die Enttäuschung bei Gott muss eigentlich riesengroß gewesen sein. Ja, die Rede im Text, vielleicht können wir da nochmal auf die erste Folie, Verse 1 bis 4 hineingehen. Die Rede im Text ist davon, dass er Israel einst und uns heute durch Jesus aus Ägypten, dem Sklavenhaus, befreit hat. Ja, wir sind uns vielleicht nicht, haben uns nicht versklaven lassen unter Baal oder sonstigen Götzen. Ja, unsere Götzen haben meist irgendwas mit Geld, Sex und Macht zu tun. Ja, aber all das, ja, was Israel damals oder was wir vielleicht auch heute erfahren haben, ja, was Gott alles für uns getan hat, ja, mündet dann in einer Enttäuschung, ja, dass wir Gottes Liebe nicht erwidern oder auch enttäuschen. Und dann heißt es hier, ich zitiere das nochmal, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Doch so oft ich die Israeliten durch Propheten rief, gingen sie von ihnen weg. Sie opferten den Balen und räucherten den Götzen. Ich lehrte Ephraim laufen, ich nahm es auf meine Arme. Doch sie begriffen nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie herbei, mit Seilen der Liebe. Ich war wie ein Elternpaar für sie, das sich den Säugling an die Wange hebt. Ich neigte mich zu ihm und gab ihm zu essen. Ja, all das tat Gott. Und seine Enttäuschung war in dieser Hinsicht riesengroß. Und manchmal stelle ich mir so vor, die Szenerie im Himmel, ja, dass Gott ja quasi unglücklich verliebt war in die Menschen in Israel, ja, und auf sein Volk eben blickte und die Engel um ihn herum. Ja, die standen da und haben sich das mit angesehen. Dachte, boah, Gott leidet so, er ist traurig. Und dann kamen die Engel mit einem großen Pot Ben & Jerry's Eiscreme, ja, und haben Gott versucht, irgendwie zu trösten. Und dann haben sie Gott vielleicht gesagt, als Gott sagt, okay, ich werde treu bleiben. Ja, ich werde meine Liebe und meine Gnade und meine Treue nicht von ihnen ziehen. Und die Engel ihm vielleicht sagten, ey Gott, tu das nicht länger. Sie haben das nicht verdient, sie haben dir das Herz gebrochen. Sie sind fremdgegangen, nicht nur einmal, sondern ständig. Ja, schieß sie in den Wind, servier sie ab. Andere Völker haben auch schöne Söhne und schöne Töchter. Versuch's doch mit einem anderen Volk, ja, und lass Israel Israel sein und schnapp dir irgendwen anders. Und Gott sagt dann ab Vers 8, ach, wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Adma, dich wie Zeboim behandeln. Das Herz dreht sich mir im Leibe um, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, ich bin der Heilige in dir. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Herr Gott, erhält an Israel fest. Und Gott hält auch an dir fest. Ob du die Liebe nun erwidert hast oder nicht, ob du seine Liebe nun enttäuscht hast, einmal, zweimal, dreimal oder hundertmal, ja, Gott gibt nicht auf und er hält an dir fest. Und spürst du vielleicht jetzt, ja, wie sehr Gott dich liebt, dass er dich bar jeder Vernunft liebt, auch wenn du seine Liebe mit Füßen trittst. Dann verstehst du vielleicht jetzt, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass er treu bleibt, auch wenn wir untreu bleiben, auch wenn wir untreu werden. Gott liebt uns, ja, wie Eltern ihre Kinder lieben. Im weiteren Verlauf des Buches Hosea wechselt dieses Bild von Partnerschaft und Ehe hin zu der Beziehung von Eltern zu den eigenen Kindern. Und in unserem Predigttext sind wir da mittendrin. Und all die Eltern unter uns, sind ja einige hier, ja, die wissen, ja, wie sich diese Liebe anfühlt zum eigenen Kind. Ja, hier kann passieren, was will. Ja, dein Kind kann eigentlich mit dir machen, was es will. Aber was es niemals schaffen wird, auch wenn manchmal die Nerven blank liegen, aber was es nicht schafft, der ist diese Liebe in dir zum Erkalten zu bringen. Die Liebe zum eigenen Kind ist ein unbeschreibliches Gefühl. Würde der kleine Levi ja seinen Eltern irgendwann mal den Rücken zukehren, dann würde es Ruths und Leanders Herz ganz bestimmt brechen. Aber die beiden würden nicht aufhören, Levi zu lieben. Also sie würden ihn nicht abservieren, sie würden ihn nicht in den Wind schießen oder ihn in die Wüste schicken, oder? Dieses Bild der Kindesbeziehung hilft uns auch, ja, die von Hosea erwähnten Konsequenzen etwas zu verstehen. Ja, denn die werden hier ja angedroht. Ja, Gott sagt ja, dass Israel ja Assur übergeben wird. Ja, und wer Kinder hat, ja, der weiß um Konsequenzen. Ja, wir sprechen ja nicht von Strafen, wir nennen das Konsequenzen, aber eigentlich sind Konsequenzen Strafen, das dürfen nur die eigenen Kinder nicht wissen. Und im Text ist eben die Rede davon, ja, dass Israel unter assyrische Besatzung kommen wird. Aber es geht hier Gott nicht darum, ja, das Volk zu bestrafen, die Menschen zu bestrafen, sondern diese Konsequenz, die Israel hier spüren soll, ist eine, damit Israel ein weiteres Mal zur Besinnung kommen soll. Dass sie ein weiteres Mal das Herz Gottes hier spüren sollen. Ist die Rede davon, ja, dass Gott, ja, dieses Volk, dass es ihm nicht ergehen soll wie Adma und Zeboim. Ja, und das waren zwei weitere Städte in dieser Fünf-Städte-Region von Sodom und Gomorra. Das ist vielleicht ein Begriff, ja, wo Gott genau mit diesem Gericht kam. Aber hier ist doch gerade die Rede davon, ja, dass Gott sagt, es soll ja meinem Volk eben nicht so ergehen wie den Menschen damals, sondern ich neige mich meinem Volk zu. Ja, auch wenn sie untreu sind, so bleibe ich doch treu. Und Gottes große Liebe für sein Volk gipfelt darin, dass Jesus, dass Gott in Jesus Mensch wird und dann für uns am Kreuz stirbt. Und es heißt, dass Gott nicht mit Zorn kommt. Wann immer wir seine Liebe nicht erwidern, wenn wir seine Liebe enttäuschen, Gott kommt nicht mit Zorn, sondern Gott kommt mit Jesus. Ja, Gott kommt selbst in diese Welt. Und er bestraft nicht uns, sondern er bestraft Jesus. Ja, Jesus trägt alle Strafen, Jesus trägt alle Konsequenzen für unser Fehlverhalten. All die Treubrüche, all die Eskapaden, all unsere Götzen, ja, all das nimmt Jesus selbst ans Kreuz. Und er hängt mit weit aufgebreiteten Armen am Kreuz und er öffnet seine Arme. Und selbst hier spricht Gott eine Einladung für all die Menschen aus, die diese Liebe bisher nicht erwidert haben, die diese Liebe vielleicht auch immer wieder enttäuscht haben. Hier schenkt er einen erneuten Versuch eines Neuanfangs und sagt, komm doch. Sein Herz schlägt für uns. Er gibt nicht auf, er gibt dich nicht auf. Also mir hilft dieser Gedanke ganz enorm, dieser Gedanke, dass Gott nicht aufgibt. Ja, der Gedanke daran, dass wenn Menschen untreu sind, doch treu zu bleiben, mir hilft dieser Gedanke enorm dabei, als Stadtbote in Hannover unterwegs zu sein. Ja, das Bild davon, dass es so viele Menschen gibt, in die Gott unglücklich verliebt ist, hilft mir, unterwegs zu sein und unterwegs zu bleiben, zu meinen VIPs, zu meinen Freunden, Kollegen, Nachbarn, Vereinskameraden und all den Playern in der Gesellschaft. Paulus hat mal gesagt in 2. Korinther 5, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Und ich glaube, auch er hatte dieses Bild eines Gottes, der in so manchen unglücklich verliebt ist. Und weil ihn die Liebe Gottes drängt, heißt es dann weiter in 2. Korinther 5, wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir bitten Menschen an seiner Stelle. Ja, das Wissen darum, dass Gott unglücklich verliebt ist, hilft mir. Und das Bild, das ich da von mir selber habe, ist das eines Verkupplers. Ja, dass ich Gott mit Menschen in meinem Umkreis verkuppeln will. Erkennt ihr das noch? Vielleicht aus eurer früheren Schulzeit. Ja, dein Freund, deine Freundin war in ihn oder war in sie irgendwie verliebt. Ja, und man hat sich nicht so richtig getraut, irgendwie das zur Sprache zu bringen. Ja, und dann wurde immer irgendwer vorgeschickt. Ja, meistens waren wir die vorgeschickt wurden oder wir haben andere vorgeschickt und gesagt, check doch mal die Lage. Hätte die vielleicht Lust, mit mir ein Eis essen zu gehen oder was? Frag doch mal, wie der über mich denkt. Ja, ob das irgendwie auf Gegenliebe stößt oder ähnliches. Und war das nicht ein herrliches Gefühl, als man dann gemerkt hat, ja, die beiden kommen zusammen? Ja, und du wusstest, ja, du warst der Verkuppler, ja, du hast die beiden gewissermaßen zusammengebracht. War das nicht ein schönes Gefühl? Ja, für die beiden zu sehen, aber auch für dich, weil du wusstest, da habe ich auf jeden Fall ein gewichtiges Wort mitgeredet. Ja, weil du ja, vielleicht so einen kleinen Brief oder so zugestellt hast. Vorhin hat man mir auch einen kleinen Liebesbrief zugesteckt. Und ich glaube, ja, der ist von Gott und der ist an dich. Und Gott schreibt, lange bevor irgendwer an dich gedacht hat, dachte ich an dich, denn ich habe dich erdacht. Vom ersten Moment deines Lebens an habe ich mich unsterblich in dich verliebt. Schon oft habe ich es angedeutet, aber heute sage ich es frei heraus. Ich liebe dich und will bis in alle Ewigkeit mit dir verbunden sein. Dafür habe ich alles getan. Ich bin am Kreuz für dich gestorben, um alles, was uns trennt oder in Zukunft jemals trennen könnte, aus dem Weg zu räumen. Dein ganzes Leben lang warte ich schon darauf, dass du Ja zu mir sagst und mich einlädst, in dein Leben zu kommen. Was sagst du? Wie lautet deine Antwort? Ohne jeden Zweifel steht fest, dass Gott dich liebt. Und dass er in dich verliebt ist und dass er dich nicht aufgibt. Die Frage ist, ist Gott unglücklich in dich verliebt? Oder erwiderst du seine Liebe? Ich bete mit uns. Jesus, danke Herr für deine große Liebe, Herr, die du am Kreuz für uns gezeigt hast, Herr. Du sagst, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gebe für seine Freunde. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist, Herr, und dass du uns wissen lassen willst heute, Herr, dass, Herr, auch wenn wir untreu sind, Herr, dann bleibst du treu. Und danke, Herr, dass wir bei dir weit mehr als nur eine zweite Chance bekommen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns deine Liebe offenbar machst heute. Wenn wir noch so ein bisschen im Gebet bleiben und unsere Augen geschlossen halten, möchte ich ganz bewusst fragen, ob hier jemand ist, der heute Ja sagen möchte, ja, zu Jesus, der diese Liebe zu Jesus erwidern möchte. Und wenn du sagst, ich möchte heute Ja sagen zu diesem Jesus, dann bitte ich dich, während wir alle anderen die Augen geschlossen halten, dass du dich vielleicht kurz meldest, dann würde ich gern für dich beten. Dankeschön. Dankeschön. Jesus, danke. Herr, für diese beiden wunderbaren Menschen, Herr, die sich jetzt gemeldet haben und für all das, Herr, was du auch siehst, Herr, was im Verborgenen ist. Herr, über jedes zaghafte Ja und jedes ernsthafte Nachdenken. Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass du das segnest, Herr, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du, Herr, die beiden ganz besonders, Herr, füllst mit deinem Geist, Herr, und uns allen einfach immer wieder zeigst, Herr, wie gut du bist und wie gut du es mit uns meinst. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. In deinem Namen, in deinen Armen, mit deiner Liebe, schaffen und Hannover schöner machen.